Einen wunderschönen Sabbatmorgen allen zu Hause an den Bildschirmen. Der Herr segne euch und ich freue mich auch auf diesen Online-Gottesdienst mit euch zusammen. Das Thema heute lautet Wach auf, Laodicea. Bevor ich den eigentlichen Predigtext vorlese, möchte ich noch etwas dazu sagen. Dieser Predigtext hat mir selber sehr viel zum Nachdenken gegeben. Warum? Wir finden ihn in Offenbarung 3, Vers 20. Und ich lese nur den ersten Teil davon. Und da sagt uns die Schrift, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Interessant. Also Jesus spricht hier zu seiner Gemeinde, zu Laodicea, der Endzeitgemeinde Gottes, das, was wir heute sind. Und er sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ich habe mir selber die Frage gestellt, wieso steht Jesus eigentlich vor der Tür draußen? Wieso ist er nicht drin in seiner Gemeinde? Wie kann ich das jetzt verstehen? Also Jesus bittet, reinkommen zu dürfen. Das ist mal ein interessanter Aspekt. Wir werden näher darauf eingehen im Lauf der Predigt. Und zu Anfang habe ich eine Frage. Wir befinden uns aktuell in einer Zeit der Krise. Meine Frage ist, ist diese Krise lokal? Ist sie regional? Ist sie vielleicht national oder sogar global? Und wir wissen es alle, es handelt sich um eine globale Krise, wo innerhalb von wenigen Tagen und Wochen die ganze Welt mehr oder weniger zusammengebrochen ist, runtergefahren wurde. Alles wurde in Bewegung gesetzt, damit sich nichts mehr bewegen kann. Und dazu sagt Ellen White etwas Hochinteressantes. In Testimony for the Church, Band 9, Seite 11, sagt sie Folgendes. Die Mächte des Bösen sind dabei, ihre Kräfte zu verbinden und sich zusammenzuschließen. Sie stärken sich für die letzte große Krise. Große Veränderungen werden bald in unserer Welt stattfinden und die letzten Entwicklungen werden sehr schnell vor sich gehen. Große Veränderungen werden bald in unserer Welt stattfinden. Es ist eine globale Geschichte, die wir hier haben. Es ist eine Veränderung, wie sie noch nie dagewesen ist, weltweit in einem kurzen Augenblick. Nicht irgendein Land, nicht irgendeine Region, nicht irgendeine Stadt, sondern die ganze Welt in wenigen Wochen. In Matthäus 24, Vers 8 sagt Jesus, das alles aber ist der Anfang der Wehen. Und ich möchte kurz auf diesen Aspekt der Wehen eingehen, vielleicht ein, zwei Minuten, damit wir verstehen, was eigentlich damit gemeint ist. Jesus spricht oft in Gleichnissen. Und er benutzt Gleichnisse, also natürliche Dinge, die bei Menschen in der Natur vorkommen, um eine andere Realität damit zu zeigen. Und welche Realität? Die geistliche Realität. Die ist noch viel wichtiger, ist noch viel stärker, viel intensiver als die normale Realität, die wir so wahrnehmen. Und er benutzt diese normale Realität in der Natur, um uns etwas zu zeigen, was dahinter steckt, was eigentlich die Realität ist. Und er benutzt hier dieses Beispiel mit den Wehen. Der sagt, das alles aber ist der Anfang der Wehen. Was sind Wehen? Nun gut, ich denke, wir Männer können nicht so arg viel darüber sagen, aber doch wissen wir Bescheid von unseren Frauen, was Wehen sind. Wenn einmal die Wehen eingesetzt haben, dann bedeutet es, die Geburt ist eingeläutet. Es ist nicht mehr viel Zeit. Wenn die Wehen eingesetzt haben, dann ist zwischen den Wehen und der Geburt noch eine kurze Zeit, in der sich alles intensiviert. Und das ist genau der entscheidende Punkt. Es wird mehr und es wird stärker, mehr und stärker. Und wenn Jesus sagt, das alles aber ist der Anfang der Wehen, dann muss ich mir die Frage stellen, was kommt jetzt, wenn die Wehen begonnen haben? Kann ich davon ausgehen, naja gut, sie enden jetzt plötzlich die Wehen und dann haben wir wieder ein halbes Jahr Pause und keine Ahnung, bis zur Geburt oder nein. Sobald die Wehen eingesetzt haben, hat die Frau meistens nur noch wenige Stunden oder Tage, vielleicht im Zweifelsfall noch ein paar wenige Wochen und es ist vorbei. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Und an dieser Stelle möchte ich auf einen wichtigen Punkt aufmerksam machen. Wir reden oft von den Zeichen der Zeit. Und wir haben die Zeichen der Zeit. Wir haben sie tagtäglich vor unseren Augen. Aber gleichzeitig birgt es eine große Gefahr. Warum? Die Gefahr, dass wir uns an die Zeichen der Zeit gewöhnen. Und alles wird normal. Die Dinge verändern sich. Die ganze Welt verändert sich rapide. Aber wir nehmen es nicht als Veränderung wahr, sondern wir gewöhnen uns daran, als sei es schon immer so gewesen. Ein kleines Beispiel. Ein Mensch, der sich nicht wohlfühlt, der geht zum Arzt. Seine Symptome sagen ihm, irgendwas stimmt nicht mit dir. Und der Arzt schaut sich diesen Menschen an und er sagt, du bist rechtzeitig gekommen. Denn wir haben gerade noch einen Tumor entdeckt, den wir entfernen können. Wärst du eine Woche oder zwei später gekommen, wäre es zu spät gewesen. Das ist der Idealfall. Aber was ist, wenn du die Symptome missachtest? Was ist, wenn du dich an deine Bauchschmerzen gewöhnst? Was ist, wenn du dich an deine Kopfschmerzen gewöhnst? Was ist, wenn du dich an dies oder jenes, an den Schwindel oder was auch immer du hast, gewöhnst und sagst, na gut, dann lebe ich eben damit und es missachtest und es als Normalität in deinem Leben einkehren lässt. Und es nimmt zu und es nimmt zu. Und eines Tages gehst du zum Arzt und der Arzt sagt dir, es ist zu spät. Das ist die Tragödie in deinem und in meinem Leben, wenn wir uns an die Zeichen, an die Symptome gewöhnen und sie nicht als das betrachten, wozu sie eigentlich da sind. Wenn du einen 10 Liter Eimer hast mit Farbe, mit weißer Farbe, und du betrachtest ihn jeden Tag, jeden Morgen, wenn du aufstehst, guckst du rein und siehst, dein Eimer, weiße Farbe, ist immer noch da. Und irgendwann mal nachts kommt der Feind und legt einen Tropfen gelbe Farbe rein. Nur einen und mischt. Am nächsten Morgen wachst du auf und guckst rein, du siehst keinen Unterschied. Da sind immer noch 10, 20 Liter weiße Farbe drin. Im Vergleich zu einem Tropfen, der untergemischt wurde, kaum bemerkbar. Nun, das macht der Feind 3 Tage später noch einmal. Eine Woche später noch einmal. Und er macht es immer und immer wieder. Irgendwann einmal gewöhnt sich dein Auge an das, was es im Eimer sieht. Und nach vielleicht 5 Jahren oder vielleicht 2 Jahren ist der Farbeimer nicht mehr weiß, sondern die Farbe da drin ist eigentlich schon gelb. Aber weil das nicht über Nacht kam und einer einen Eimer gelbe Farbe drüber geschüttet hat, sondern tröpfchenweise hat dein Auge sich daran gewöhnt und du hast diese Veränderung gar nicht wirklich mitbekommen. Aber am Ende ist doch alles gelb. Es ist nicht mehr weiß. Und das ist die Gefahr, in der wir stehen. Aber es war doch immer schon so. Nein, der Eimer war einmal weiß. Jetzt ist es verändert. Und genau das ist der Punkt, ihr Lieben. Kongenialer Trick Satans. Tröpfchenmethode, Salamitaktik. Damit erreicht er sein Ziel. Achten wir noch auf die Zeichen der Zeit. Achten wir auf das, was Jesus uns gesagt hat. Ich möchte heute auf eine interessante Begebenheit aus dem Markus-Evangelium eingehen. Was aber hat diese Begebenheit mit Laodicea zu tun? Und in Markus 10, ab Vers 46 bis 52, finden wir die Geschichte. Sie dürfte uns allen bekannt sein, aber was dahinter steckt und was Jesus eigentlich dir und mir heute damit sagen möchte, das ist relevant. Und wir lesen sie kurz durch. Das sind einige Verse, beginnend in Markus, wie ich erwähnte vorher, Kapitel 10, ab Vers 46. Und sie kamen nach Jericho. Und als er aus Jericho hinausging, er und seine Jünger und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am Wege, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und viele fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sprach, ruft ihn her. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach, was willst du, dass ich für dich tun soll? Der Blinde aber sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Weg. Eine Geschichte, die uns bekannt vorkommt, eine Geschichte, die wir eigentlich sehr gut kennen. Aber was hat diese Geschichte mit Laodicea zu tun und vor allem, was möchte sie mir sagen? Was möchte Gott mir heute persönlich sagen? Was nutzen die Geschichten der Bibel, wenn sie mir persönlich nichts zum Sagen haben? Haben wir uns diese Frage schon mal ernsthaft gestellt? Gehen wir mal kurz auf diese Begebenheit ein. Da haben wir einen kranken Menschen namens Bartimäus. Was ist seine Krankheit? Die Bibel sagt, er ist blind. Wo trifft Jesus diesen Menschen? In seiner Villa oder irgendwo auf der Yacht oder keine Ahnung, wo trifft er diesen Menschen? Nein, dieser Mensch sitzt am Straßenrand. Nächste Frage. War dieser Mensch, der Bartimäus, reich? Nun, er sitzt am Straßenrand und bettelt und hofft auf jeden Cent von den vorbeigehenden Leuten. Ganz im Gegenteil, er war ein Bettler, der arm ist. Halten wir mal eben fest. Er sitzt am Straßenrand, er ist blind und er ist arm. Wie würdet ihr so einen Zustand beschreiben? Jemand, der am Straßenrand sitzt und ist angewiesen auf fremde Hilfe. Und er ist arm, er hat nichts und er ist blind, er sieht nichts. Es gab keine Krankenkasse, es gab nichts, kein System, wo ihn irgendwie aufgefangen hätte. Er war sich selbst überlassen und war angewiesen auf die Hilfe derer, die an ihm vorbeigingen. Wie würden wir so einen Menschen nennen? Ich würde ihn jämmerlich und elend nennen. Dort sitzt also ein Mann am Straßenrand, der ist blind, arm, jämmerlich und elend. Frage, kannte er seinen Zustand? Nun, in Vers 48 sagt uns die Schrift, er schrie noch viel mehr, du Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Selbstverständlich kannte er seinen Zustand, sonst würde er nicht um Hilfe rufen. Ihm war bewusst, dass er Hilfe braucht. Wie hätte er sonst nach Jesus rufen können, mit der Bitte, sich seiner zu erbarmen? Er hatte von Jesus gehört und wusste, dass dieser Jesus etwas Besonderes ist. Und er wandte sich in seiner Schwachheit und Krankheit, in seinem jämmerlichen, elenden Zustand an Jesus. Ich möchte kurz schwenken zur Offenbarung 3, Vers 17. Dort sagt uns die Schrift, du sprichst, ich bin reich und habe gar satt und bedarf nichts und weißt aber nicht, dass du bist elend und jämmerlich, arm, blind und bloß. Wie beschreibt Jesus seine Endzeitgemeinde? Jämmerlich, elend, arm, blind und bloß. In welchem Zustand befindet sich Bartimäus? In einem jämmerlichen, elenden Zustand. Er ist arm und er ist blind. Identische Beschreibung. Doch nun stellt sich die Frage, gibt es einen Unterschied zwischen Bartimäus und zwischen uns heute, zwischen der Endzeitgemeinde Gottes? Gibt es einen oder gibt es keinen? Und ich denke, es gibt einen. Und dieser Unterschied macht alles aus. Auch wenn er vielleicht scheinbar ohne Bedeutung sein mag, scheinbar klein wirkt, aber es ist der alles entscheidende Unterschied zwischen Bartimäus und zwischen der Endzeitgemeinde Gottes. Und ich möchte etwas näher darauf eingehen. Bartimäus kannte seinen Zustand. Laodicea kennt seinen Zustand nicht. Denn Jesus sagt, du sagst von dir, dass du reich bist und brauchst nichts, aber die Realität ist eine andere. Das heißt, wir haben eine Vorstellung, wie wir sind und sind aber nicht so. Und Jesus korrigiert diese Vorstellung. Und im Gegensatz zu Bartimäus irren wir uns. Bartimäus wusste, wie es um ihn steht. Wir nicht. Bartimäus hatte das exakt gleiche Problem wie wir heute, nur mit diesem einen Unterschied. Er kannte das Problem. Was nun? Wann und warum wurde Bartimäus eigentlich geheilt? Er wurde deswegen geheilt, weil er wusste, wie es um ihn steht und weil er Jesus um Hilfe anflehte. Und das macht einen Unterschied, ihr Lieben. Wenn ich im gleichen Zustand bin, wenn ich geistlich arm bin, blind, arm und jämmerlich und bloß und nicht zu Jesus gehe, dann ist alles in meinem Leben umsonst. Ich kann noch so viel wissen, ich kann die Schrift rückwärts in Hebräisch, in Griechisch, in allen Sprachen, jeden Text einzeln, ich kann alles wissen. Aber Erkenntnis führt nicht zur Erlösung, sondern die Umsetzung der Erkenntnis dessen, was Gott mir gegeben hat. Das Licht, was ich habe, führt mich nicht zur Erlösung, sondern das Licht, was ich lebe, führt mich näher zu Jesus. Und wir haben viel Licht. Die Frage ist, leben wir dieses Licht? Sind wir uns bewusst darüber, was es bedeutet, so viel Licht zu haben, welche Verantwortung wir tragen? Und Jesus bringt es auf den Punkt und sagt, du denkst, du hast alles. Du denkst, du bist reich. Fehlalarm. Das ist leider nicht der Fall. Aber ihr Lieben, Jesus lässt uns nicht im Dunkeln. Er sagt nicht, gut, das war's, ich habe es euch gesagt, euer Problem. Nein, er erklärt uns den tatsächlichen Ist-Zustand und macht uns jetzt deutlich, wie wir da rauskommen können. Und das ist der entscheidende Punkt. Gott lässt dich nie im Dunkeln. Er erklärt dir, dass du dich im Dunkeln befindest. Ja, aber er lässt dich dort nicht stehen. Gibt es ein Problem, hat Gott auch schon die Lösung. Jetzt wird es interessant. Wie reagierte die Menge? Und viele fuhren ihn an, er solle stillschweigen. Also Bartimäus erkennt seinen Zustand und ruft um Hilfe und die Menge fährt ihn an und sagt, sei ruhig, hey, was willst du? Da kommt Jesus, der hat keine Zeit für dich, ich weiß überhaupt, wer das ist. Ja? Und sie fahren ihn an und versuchen ihn abzudrängen, versuchen, dass er irgendwie irrelevant wird für die Menge, für Jesus. Passiert uns das heute auch noch? Was passiert mit denen in Laodicea, die ihren Zustand erkannt haben und aufwachen möchten, die eine echte Erweckung erleben möchten, die sagen, Herr, es tut mir leid, wie ich bisher gelebt habe. Ich habe nicht so gelebt, damit ich deinem Namen und dir Ehre bringe, sondern vielleicht eher dem Feind. Was passiert mit denen, die in der Gemeinde nach Hilfe rufen, die Jesus anflehen, sie aus ihrem Zustand herauszuholen? Wir haben interessante Parallelen. Erinnern wir uns? Und viele fuhren ihn an, er solle stillschweigen. Passiert das heute auch? Setz dich wieder hin, das ist fanatisch, das ist extremistisch, lass das, das, uns geht's gut, was willst du? Wir sind eine lebendige Gemeinde, alles gut. Ich verstehe dich gar nicht, was du willst. Ist doch wunderbar, wir sind die Gemeinde Gottes und Jesus liebt uns und es ist alles perfekt. Die Menge fährt dich an. Halt deine Füße still. Bleib ruhig. Ist alles okay. Alles in Ordnung. Die Menge möchte dich besänftigen. Und die einen reden, dass Laodicea weder schläft noch blind ist und erst recht nicht jämmerlich und arm und elendig. Die Frage ist, welchem Urteilsvermögen schenkst du mehr Glauben? Dem eines Menschen oder dem von Gott? Der Mensch mag die Gemeinde heute auf eine bestimmte Art und Weise beschreiben, wie er sie wahrnimmt. Aber Gott hat uns eine klare Diagnose zu Laodicea gegeben. Und die Diagnose, die Gott uns gegeben hat, ist vernichtend. Jesus sagt, in diesem Zustand werde ich euch ausspeien aus meinem Mund. In Offenbarung 3, Vers 16. In diesem Zustand werde ich euch ausspeien aus meinem Mund. Ihr Lieben, Bartimäus war ein armer, elender Tropf, der uns aber viel weiter voraus war, als wir vielleicht meinen. Denn er wusste um seinen Zustand. Für Bartimäus war alles klar. Ich bin arm, blind, jämmerlich und elend, doch ich brauche Jesus, sonst werde ich in diesem Zustand arm, blind, jämmerlich und elend zugrunde gehen. Was für eine gesegnete Erkenntnis dieser Mensch doch hatte. Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Wann hast du das letzte Mal aus Leibeskräften ausgerufen, du Sohn Davids, erbarme dich meiner? Unsere Rettung, ihr Lieben, liegt in der Erkenntnis unserer Schwachheit und der damit verbundenen Übergabe an Jesus. Und zwar vollständige Übergabe. Und das ist unser Problem. Das ist das eigentliche Problem, mit dem wir es zu tun haben. Seit eher die vollständige Übergabe an Jesus. Wir geben Jesus gerne und viel. Aber das alles macht's aus. Der Unterschied ist, ihm alles zu geben. 99% ist nichts. Wenn du ihm nicht alles gibst, dann hast du ihm nichts gegeben. Ich glaube, Tozer sagte einmal, dass der Herr mit einem Menschen, der sich ihm vollständig übergeben hat, weit mehr anfangen kann mit einer ganzen Armee, die ihm nur 99% gegeben haben. Und das ist wahr, ihr Lieben. Die Bibel, die Schrift zeigt uns das. Nehmen wir nur mal ein Beispiel, Mose. Mose hat sich Gott ganz hingegeben, hat sich 40 Jahre lang in der Wüste Midian dem Herrn geweiht. Er hat gelernt, was Demut bedeutet. Er hat gelernt, mit dem Herrn zu leben. Und dann ruft ihn der Herr und sagt, ich habe einen Auftrag für dich. Und Mose geht. Ein Mann gegen die damals stärkste Armee der Welt, gegen das mächtigste Imperium. Und er geht als Sieger hervor. Warum? Weil Mose etwa ein Spezialist war, weil Mose eine Sondersuperausbildung in Ägypten hatte, die war ja schon über 40 Jahre her, und das hat er sich wahrscheinlich gar nicht mehr erinnert. Nein, aus einem einzigen Grund, weil er sich dem Herrn ganz hingegeben hat. Und so wird der Herr auch in der Endzeit arbeiten, mit Männern und Frauen Gottes, die sich ihm ganz hingeben, wird er die ganze Welt auf den Kopf stellen. Gott braucht keine großen Armeen, Gott braucht Männer und Frauen, die sich ihm ganz hingeben. Das ist das ganze Geheimnis, mehr nicht. Und das ist aber auch der Kampf, ihr Lieben. Das ist unser größter Kampf. Denn unser Ich muss sterben. Was wir heute am dringendsten benötigen, formuliert Ellen White in Selected Message Band 1, Seite 121, eine geistliche Neubelebung, eine Wiederbelebung zu echter Gläubigkeit ist unter uns das größte und dringendste Bedürfnis. Diese Neubelebung zu erlangen, sollte unsere erste Aufgabe sein. Eine Erweckung kann nur als Antwort auf das Gebet erwartet werden. Und wir kennen dieses Zitat, es ist uns bekannt, ihr Lieben, aber die Gefahr ist, wenn etwas bekannt ist, dann fliegt man so schnell darüber hinweg. Das ist auch mit Bibelversen so, nicht wahr? Wir kennen den Text, den haben wir 100-mal, den 1000-mal, den 10.000-mal gehört. Weil wir die Texte so oft gehört haben, weil wir eine Sache so gut kennen, fliegen wir halt eben leicht darüber hinweg, ohne stehen zu bleiben und dort mal in die Tiefe zu gehen, zu analysieren. Mensch, was sagt mir dieser Text eigentlich? Was ist denn die Botschaft? Ein klassisches Beispiel, Johannes 3,16. Ja, wir kennen alle den, also hat Gott die Welt geliebt, auf dass er seinen eingeborenen Sohn und so weiter. Ja, wir kennen diesen Text und er liest sich wie so fließender Honig. So, ja. Das ist ganz toll, ja. Aber bist du schon mal stehen geblieben und hast diesen Vers Wort für Wort analysiert, was es bedeutet, was da drin steckt? Und was wir wirklich brauchen, ist eine geistliche Reanimation. Wir müssen reanimiert werden. Laodicea befindet sich im Tiefschlaf, im geistlichen Koma. und Gott möchte seine Gemeinde wiederbeleben. Lassen wir es zu oder sagen wir, lass mich. Ich fühle mich wohl, so wie ich bin. Wir sind an einem Punkt angekommen heute, ihr Lieben, wo der Zeitgeist den Heiligen Geist nahezu vollständig überrollt hat. Laodicea befindet sich in einem Zustand, von dem Jesus sagt, weil du aber lau bist, also weder warm noch kalt, muss ich dich ausspeien aus meinem Mund. Der Zeitgeist hat den Heiligen Geist überrollt. Wir stehen vor den Toren Kanaans, es geht nach Hause. Die aktuellen Ereignisse sind der Auftakt dessen, was über diese Welt mit großer Wucht hereinbrechen wird. Die lange Nacht der Traurigkeit ist bald endgültig vorüber. Ist das kein Grund zur Freude? Worauf freust du dich eigentlich? Und genau an diesem Punkt müssen wir einer traurigen Realität ins Auge schauen. Weil wir weder kalt noch heiß sind, können wir im Werk des Herrn keine treuen und fleißigen Mitarbeiter und Diener sein, die mit aller Inbrunst und Kraft dazu beitragen, dass das Werk der Erlösung zum Abschluss kommt, weil wir weder kalt noch heiß, sondern in der Mitte sind. Und das ist das Problem, mit dem Gott schon seit Anbeginn kämpft. Es war schon immer das Problem Israels, dass sie weder heiß noch kalt, sondern immer diese Mischung. Ein bisschen von Gott, ein bisschen von der Welt. Wir vermischen. Ich möchte glauben, ich möchte ein gläubiger Mensch sein, ich möchte am Sabbat immer in die Gemeinde gehen, möchte meinen Zehnten immer bezahlen, ich möchte die Dinge alle tun, weil mir das auch Freude und Kraft schenkt und ich bin auch überzeugt davon, das ist richtig und wichtig, ja. Aber ich möchte auf der anderen Seite auch ein Stück noch genießen von meinem Leben, also ich möchte auch mit meinen Freunden mal ein bisschen Vergnügen haben und ein bisschen Welt leben, ja, es ist doch nicht schlimm, was ist denn schlimm, wenn ich mal das oder dies, und diese Frage stellen wir uns, die Fragestellung ist eine ganz falsche, die Fragestellung, was ist denn schlimm an dem oder an dem, ist schon von vornherein falsch, warum? Ich glaube, es war Moody, der von einem Freund gefragt wurde. Der Freund kam zu ihm hin und sagte, Moody, mit dir macht es überhaupt keinen Spaß mehr. Früher konnten wir zusammen eintrinken, da konnten wir zusammen rausgehen, da konnten wir zusammen Karten spielen, da konnten wir zusammen Vergnügen und feiern und all das Tolle im Leben machen. Jetzt machst du nicht mehr mit, das macht überhaupt keinen Spaß mehr. Überhaupt deine Religion ist eine ganz komische, was bist denn du für ein komischer Typ geworden? Du darfst überhaupt nichts und Moody antwortet und sagt, nein, mein Freund, ich darf alles. Wenn ich will, kann ich saufen, kann ich rauchen, kann ich ein Leben führen in Ausschweifung, wie es mir gefällt. Ich darf alles. Es ist mein Leben, es ist mein Wille, ich entscheide. Aber soll ich dir was sagen? Jesus hat mich berührt. Und seit dieser Berührung ist etwas passiert in meiner Seele. Und ich möchte einfach nichts mehr anderes tun. Ich möchte den ganzen Tag von morgens bis abends, von abends bis morgens, von morgens bis abends, von abends bis morgens mit meinem Erlöser leben. Und das, was er mir sagt, macht mir am meisten Freude. Die anderen Dinge interessieren mich überhaupt nicht mehr. Und genau das ist der Punkt, ihr Lieben. Wenn wir uns Jesus ganz hingegeben haben, dann interessieren uns die anderen Dinge nicht mehr. Dann kommt die Frage erst gar nicht mehr auf. Ja, darf ich denn nicht mehr das? Darf ich das? Darf ich das nicht mehr? Da darf man gar keinen Spaß mehr haben. Nein, die Frage, die erübrigt sich in dem Moment, wo Jesus in dir lebt. Damit aber dieser Zustand der Lauwärme, den Jesus als eine Katastrophe beschreibt, beendet wird, muss etwas geschehen. Und was geschehen muss, ist nicht schön. Es ist kein schöner Prozess, aber er ist bitter notwendig. Und wir nennen es die Sichtung. Wir befinden uns am Anfang der Sichtung. Wir merken, wie Gott seine Gemeinde schüttelt, wie Gott seine Gemeinde prüft. Aber wir sind noch nicht ganz genau dort, wo die Sichtung vollends ihren Höhepunkt erreicht. Aber es wird in Kürze geschehen. Ihr Lieben, es dauert nicht mehr lange. Wir gehen nach Hause. Und die letzten Schritte, wie es Ellen White schreibt, werden sich rasch erfüllen. Es wird so schnell gehen, bis du das eine verstanden hast, ist das nächste schon da. Wir werden überhaupt nicht mehr verstehen, was vor sich geht, wenn wir nicht fest mit Jesus verbunden sind. Und ihr Lieben, noch einmal, Gott muss seine Gemeinde reinigen am Ende der Zeit. Und dazu ist diese Sichtung notwendig. Und es wird ein schmerzhafter Prozess werden, in der Tat. Und doch ist er lebensnotwendig für dich und für mich. Denn nur mit einer Gemeinde, wie sie damals war, die erste Gemeinde, die Urgemeinde, kann Gott das Werk beenden. Und nicht mit einer Gemeinde, die lauwarm ist, die Welt liebt und Gott liebt. Und die die Welt lieben, von denen sagt Jakobus in Kapitel 4, Vers 4, dass sie Gottes Feinde sind. Denn Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft mit Gott. Haben wir uns das mal bewusst gemacht, was das bedeutet? Möchtest du ein Feind Gottes sein? Wer möchte ein Feind Gottes sein? Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Mensch, ein Christ, ein Nachfolger sagt, ja ich, paradox, Unsinn, sowas gibt's nicht. Aber Gott sagt, wer der Welt Freund ist, wird mein Feind sein. Darum, ihr Lieben, ist die Trennung von der Welt, die Liebe zur Welt, sehr wichtig. Diese Trennung und die stattdessen eine Liebe zu Gott aufzubauen. Eine echte Liebe zu Gott, die dazu führt, dass mich die Welt und die Dinge in dieser Welt überhaupt nicht mehr interessieren. Kennt ihr den Unterschied zwischen vor dem Tod Jesu und nach dem Tod Jesu? Und zwar bezogen auf die Jünger. Es waren die gleichen Personen. Es waren die gleichen Personen, davor und danach. Davor haben sie Jesus erzählt, wie wunderbar und wie toll er ist und was sie alles für Pläne und Ziele haben und haben schon Pläne gemacht, wer wo Minister wird und wie sie die Römer rausschlagen und mit der Superpower von Jesus alles hinkriegen ohne Probleme. Das waren so Gedanken, Wünsche, Pläne, die sie hatten. Und plötzlich wird alles enttäuscht. In einem Augenblick verlieren sie alles, als Jesus am Kreuz hängt. Ihre ganze Hoffnung auf das, was sie dachten, wie es sein wird, ist zerbrochen. Die gleichen Jünger sehen wir einige Tage später, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, nachdem er ihnen befiehlt, betet in Jerusalem, wartet. Sie beten und warten. Und was dann kam, wissen wir. Die Ausgießung des Heiligen Geistes, ihr Lieben. Und dann geht's los. Explosionsartig. Sie hatten kein Twitter, sie hatten kein Facebook, sie hatten kein WhatsApp, sie hatten keine Satelliten, kein Fernsehen, kein Radio, sie hatten gar nichts, aber sie hatten eines. Sie hatten den Heiligen Geist. Wir haben heute Facebook, Twitter, Satelliten, Fernsehen, Radio. Warum haben wir nicht den Erfolg, den die Jünger damals hatten? Warum kommen sie nicht in Scharen zu Tausenden und lassen sich taufen und übergeben ihr Leben Jesus, die Menschen da draußen? Warum? Könnte es sein, dass es uns an etwas mangelt, was wir dringender denn je nötig haben, jetzt in dieser Stunde. Und tatsächlich, es ist so. Was wir jetzt brauchen, ist eine echte Erweckung. Wir brauchen den Heiligen Geist, die Kraft Gottes in seiner Gemeinde, damit seine Gemeinde neu erweckt werden kann, seine Gemeinde geistlich reanimiert werden kann, seine Gemeinde wiederbelebt wird und zu einer Kraft und zu einer Frömmigkeit gelangt, wie es sich der Herr wünscht und so wie auch die erste Gemeinde war. Und in dieser Kraft wird das Werk des Herrn zu Ende geführt werden. Der Herr wird sein Volk prüfen, so wie er es immer und immer wieder getan hat. Bei Daniel, bei Mose, Abraham, Schadrach, Meshach, Abednego und so weiter. Die Prüfungen, also die Läuterung im Feuer, ist wichtig, damit jede Unreinheit, jede Verunreinigung und Schlacke entfernt wird. Und diese Prüfung wird hart sein. Doch vergiss eines nicht, du bist nicht allein. Wie viele Märtyrer gingen auf den Scheiterhaufen? Die Geschichte sagt, wir schätzen zwischen 50 und 70 Millionen waren es, die um ihres Glaubens willen, um des Wortes Gottes willen vernichtet wurden. Habt ihr mal gelesen im großen Kampf, wie die Märtyrer auf den Scheiterhaufen gingen? Sie gingen singend hin. Und als das Feuer angezündet wurde, sangen sie weiter. Und als das Feuer und der Rauch dafür sorgte, dass sie kein Wort mehr rausbrachten, war das Letzte, was sie sagten, immer noch ein Lobgesang. Wie geht das? Waren das supernatural Menschen, die irgendwie besondere Begabungen und Fähigkeiten hatten, konnten die super schauspielen können? Was war das Geheimnis dahinter? Und ich glaube, da brauchen wir uns die Frage gar nicht stellen. Das ist klar. Wenn du mit Jesus bist, wird er bei dir sein bis zum letzten Atemzug deines Lebens. Das ist der entscheidende Punkt. Und auch unsere Prüfungen, die Gott vorbereitet hat für sein Volk, für das Endzeitvolk, sind von Gott geführt. Und du und ich, wir werden auch von Gott geführt sein, wenn wir denn möchten. Prüfungen sind nie was Schönes. Doch ihr Lieben, sie sind notwendig. Nimm jede Glaubensprüfung als ein echtes Geschenk Gottes zum Wachstum und zur Reife deines Glaubens an. Was werden wir wohl für einen Glauben brauchen, wenn die Zeit kommt und sie steht kurz davor, von der Jesus und Daniel sagten, es ist eine Zeit, es wird eine Zeit sein, wie sie noch nie da gewesen ist, von Anbeginn der Menschheit und nie wieder sein wird. Was für einen Glauben wirst du dann brauchen? Der Gerechte, sagt die Schrift, wird durch seinen Glauben leben, in Habakkuk 2, Vers 4. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Durch den Glauben werden wir Sieger werden. Wie reagieren wir in der Regel bei Problemen härterer Natur? Wir beten sofort, Herr, löse es, hilf mir, mach es weg. Aber hier an dieser Stelle müssen wir umdenken. Was ist, wenn Gott das Problem extra zulässt oder schickt, weil es für mich nötig ist, damit mein Glaube dadurch stark wird, damit ich wachsen kann? Was ist, wenn Gott es extra gegeben hat und ich sage, Herr, nimm es wieder weg, sofort Hilfe, das überfordert mich. Nein, vielleicht ist es an der Zeit umzudenken. Vielleicht ist es an der Zeit, uns bewusst zu machen, wie wichtig es ist, damit wir vorbereitet werden für die Wiederkunft Jesu. Der Herr wird am Ende ein Volk übrig haben. Ein Volk, das ihn von Herzen liebt. Ein Volk, das ihm treu ist. Ein Volk, das den Weg Gottes bis zum Ende geht. Ohne zu fragen. Und wenn du manche Dinge nicht verstehst im Leben, es geht nicht darum, dass du es verstehst. Es geht darum, dass du dem Herrn vertraust. Abraham hat nicht alles verstanden. Mose hat nicht alles verstanden. Josua hat nicht alles verstanden. Daniel hat nicht alles verstanden. Josef hat nicht alles verstanden. Aber sie haben ihren Herrn geliebt. Sie sind im Vertrauen und im Glauben, in der Kraft Gottes vorwärts gegangen. Und sie waren am Ende alle Sieger. Genau das ist das Entscheidende. Den Herrn zu kennen und im Vertrauen vorwärts zu gehen, bedeutet dein Sieg. Zum Abschluss möchte ich vielleicht noch einen Punkt ansprechen, den, wie ich finde, der es wert ist, angesprochen zu werden, in Bezug auf Laodicea, weil es hochaktuell ist. Und ich möchte es auch als Warnung aussprechen. Was tat der Herr, wenn Israel sich in geistlicher Finsternis und Gefahr befand? Er sandte einen Propheten. Was tat Israel? Israel misshandelte seinen Propheten, steinigte ihn, tötete. Wie ist das heute? Was hat der Herr getan, um sein Volk, sein Endzeitvolk Laodicea, aus der geistlichen Finsternis herauszuholen, aufzuwecken? Was hat der Herr getan? Er sandte eine Prophetin. Was hat Israel getan? Also Laodicea. Und darüber lohnt es sich einmal nachzudenken. Was ist das Einfachste, wenn ein vom Herrn gesandter Prophet dich zur völligen Umkehr und Buße aufruft, mitten in deiner Komfortzone, mitten in deinem Tiefschlaf, wenn es dir so gut geht. Und er kommt und weckt dich und sagt, aufstehen, aufstehen. Es ist Zeit, unser Herr kommt, mach dich bereit, zieh dich an, geh mit Gott, aber hör auf, weiter zu schlafen. Was machst du in so einer Situation? wenn du dich doch so wohlfühlst gerade in deiner Komfortzone? Natürlich. Ist doch klar. Am liebsten würde ich den, der das tut, eliminieren, beseitigen. Lass mich in Ruhe. Ihr Lieben, haben wir uns diese Frage schon mal gestellt? Was aktuell mit Ellen White passiert? Mit ihren Warnungen? Mit ihren Schriften? Sollte irgendetwas anders sein als sonst auch? Salomo sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. So wie es war, wird es sein. Es gibt nichts Neues. Und Laodicea tut nichts anders als Israel zuvor auch. Und wenn Gott einen Propheten mit einer Warnung schickt, dann packt auch Laodicea den harten Knüppel aus. Und es ist mein Aufruf, mein Appell, dass wir darüber nachdenken, was wir mit diesen letzten Warnungen Gottes tun, ob wir sie denn von Herzen annehmen, die uns zur Buße führen, damit wir gerettet werden, oder ob wir uns zur Wehr setzen. Doch zur Wehr setzen würde bedeuten, wir verlieren alles. Denn Gott schickt seine Boten aus Liebe. Aus Liebe zu dir und zu mir, weil er möchte, dass du und ich erlöst sind. Deswegen ging Jesus ans Kreuz. Er schickt einen Boten nicht, um dich zu ärgern. Und er schickt einen Boten auch nicht aus irgendeinem anderen Grund, weil ihm danach ist, sondern weil es bitter notwendig ist für unsere Erlösung und Errettung. Wir sind heute an einem Punkt angekommen, wo wir uns für aufgeklärt und intelligent halten. War das die Lösung bei Bartimäus? Waren das die Attribute, die ihn gerettet haben? Dass er sich für intelligent hielt und aufgeklärt und er weiß Bescheid? Und war das die Lösung? Nein, die Lösung bei Bartimäus war die, dass er erkannte, in welchem Zustand er sich befindet, und er fleht Jesus um Hilfe an. Wir wissen heute alles besser, denn wir sind reich und wir haben alles, wir brauchen nichts, nicht wahr? Es macht mich zutiefst traurig, wenn ich sehe, wie gegen Gott rebelliert wird heute in Laodicea. Stichwort Ökumene. Die Schrift ist so klar und deutlich, aber wir wissen es besser. Die Schrift sagt, geht aus Babylon. Warum ruft die Schrift dazu auf, aus Babylon auszugehen? Weil Babylon das Sinnbild für den Antichristen und die offene Feindschaft gegen Gott ist. Aber nein, wir haben uns erkundigt, Herr. Wir treten lieber ein nach Babylon. Das ist gar nicht so schlimm, ne? Stichwort Ökumene, Stichwort ACK und so weiter. Ich will das gar nicht näher ausführen, aber ich möchte eine ausdrückliche Warnung darüber aussprechen, dass das kein Schritt ist, der von Gott gesegnet ist. Das sind Bündnisse des Unheils. Das sind Bündnisse, die Menschen miteinander schließen. Die haben nichts mit Gottes Geist zu tun. Wie lange wird Gott wohl noch zuschauen? Und vielleicht sollten wir uns einer Sache bewusst werden. Die Ökumene, der Ökumenismus, der zurzeit stattfindet, ist nichts anderes als ein sich unterwerfen der katholischen Kirche. Das muss einmal deutlich gesagt sein. Wir wissen es. Eine Unterwerfung der katholischen Kirche, und damit unterwerfen wir uns einem System, das von Satan regiert wird. Nicht wahr? Und wir nennen es das, was Jesus, wir versuchen es in einen Kontext mit Johannes 17 zu bringen. Die Einheit, die Jesus sich wünscht, ja, er wünscht sich eine Einheit, aber nicht diese eine Einheit, die auf ihm als Fundament basiert, auf seinem Wort und nicht auf einem System, das vom Teufel regiert wird. Und ihr Lieben, das will ich in aller Deutlichkeit sagen, Ökumene ist die Unterwerfung unter der Kirche Satans. Und wenn du mitmachen willst, tu es, aber zieh Laodicea nicht da rein. Laodicea ist die Gemeinde Gottes, und der Herr wird seine Hand über dieser Gemeinde halten, und er wird sie reinigen und er wird sie zum Ziel führen, egal was noch kommen wird. Was für ein Laodiceaner bist du? Einer, der reich ist und nichts mehr braucht? Einer, der alles hat? Oder einer, der sich darüber bewusst ist, dass er Gold und weiße Kleider und Augensalbe braucht, dass er sich das holen muss von Jesus? Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Was ist dein tiefster Wunsch heute? Bartimäus seiner war es, sehend zu werden. Auch mein Wunsch ist es, sehend zu werden. Dass der Herr uns die Augen auftut, dass wir verstehen, in welchen Zeiten wir leben und die Zeichen der Zeit nicht als selbstverständlich ansehen. Es war schon immer so. Nein, es war noch nie so. Und wie wir es erleben jetzt, ist von gewaltigem Ausmaß und es wird noch viel stärker kommen in Kürze. Ich wünsche mir, dass der Herr uns die Augen öffnet und uns ernsthaft vorbereitet. Denn es kommt der Tag, an dem Vorbereitung nicht mehr möglich sein wird. Aber dann ist alles zu spät. Dann können wir noch so viel wollen. Jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist der Tag des Heils. Möge Gott uns helfen und uns segnen, dass wir uns an ihn festklammern. Wenn ich Jesus habe, dann habe ich alles. Mehr brauche ich nicht. Amen. Wir möchten zum Abschluss noch zusammen beten. Unser treuer, allmächtiger, himmlischer Vater, wir sind deine Gemeinde, wir sind dein Volk, dein Endzeitvolk, aber wir haben einen gewaltigen Auftrag von dir bekommen. Und du möchtest uns ausrüsten mit Kraft und Vollmacht, damit wir diesem Auftrag gerecht werden, damit wir die Welt warnen können, weil du bald kommen wirst mit großer Kraft und Herrlichkeit, o liebster Herr Jesus. Bitte hilf, dass wir das, dass uns das in unser Bewusstsein hineinrückt, dass wir das wirklich von Herzen tun wollen und aufhören, den Dingen dieser Welt nachzurennen. Herr Jesus, es muss einmal der Punkt in unserem Leben kommen, der Tag, an dem wir wirklich alles liegen lassen und sagen, Herr, ich will dir ganz gehören und ich bitte dich von Herzen, bewege uns dazu. Wirke mit deinem Geist an uns wie noch nie zuvor. Herr Jesus, es wird auch einmal der Tag kommen, an dem alles zu spät ist und ich bitte dich, hab Gnade mit uns. Hab Gnade, sodass wir rechtzeitig erkennen, wann der Tag des Heils ist, wann wir uns dir ganz hingeben müssen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du deine Gemeinde führst. Ich danke dir, dass du all das tun wirst, was nötig ist, damit deine Gemeinde und dein Volk zum Ziel kommt. Und ich danke dir, dass du uns bald nach Hause holst. O Herr, schenk uns eine echte Freude. Eine echte Freude. Die Freude der Erlösung, der Wiederkunft. Die Freude an deinem Heil, sodass unser Leben von Grund auf den Kopf gestellt wird, Herr. Dass wir nur noch eines wollen, nämlich dich. Darum bitten wir dich von ganzem Herzen. Wollen dir auch danken, dass du uns erhört hast. Amen.